Hallo, herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation und einmal im Monat geht es in meinem Podcast um ein international relevantes Thema. Diesmal um einen Teilbereich der Außenpolitik, nämlich die Entwicklungspolitik, die gerade aus verschiedenen Gründen etwas unter Druck ist. Das ist ein Thema, das uns auch als VIDC sehr beschäftigt, denn wir sind 1962 von Bruno Kreisky als Wiener Institut für Entwicklungsfragen gegründet worden. Der damalige Außenminister und spätere Bundeskanzler hat sich ja zeit seines Lebens mit der Außenpolitik stark beschäftigt und da vor allem auch mit den Ländern des globalen Südens. Durchaus auch aus Eigeninteresse, muss man sagen, hat sich Kreisky stark gemacht für einen Nord-Süd-Dialog auf Augenhöhe und auch für eine Entwicklungshilfe eingesetzt und 1% des Nationaleinkommens war seine Vorstellung, sollten dafür ausgegeben werden. Beschlossen hat die UNO-Vollversammlung dann 0,7% als Ziel. Aktuell also schlägt das Pendel gerade ein bisschen in die andere Richtung aus. Die OECD-Länder kommen auf 0,33% ihres Bruttonationaleinkommens und die Auflösung von USAID, der US-Behörde für internationale Entwicklung, ist gerade durch alle Medien gegangen. Was das kurz-, aber auch längerfristig bedeutet, wenn sich reiche Staaten aus der Entwicklungszusammenarbeit zurückziehen, darüber spreche ich heute mit Walter Hayek. Hallo Walter.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Walter, du bist seit langem beim österreichischen Roten Kreuz, hast viele Jahre Projekte und Einsätze in verschiedensten Ländern koordiniert und leitest heute den Bereich Einsatz und internationale Zusammenarbeit. Wir sind beide auch im Vorstand der AG Globale Verantwortung, dem Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Organisationen in Österreich, die ja 38 NGOs vereint. Und spätestens sozusagen seit den Wahlerfolgen rechter Parteien in den letzten 1-2 Jahren diskutieren wir das dort auch häufig, wie sozusagen eben humanitäre Hilfe und auch die Entwicklungspolitik unter Druck gerät und das Abdrehen, wie ich es gerade erwähnt habe, von USAID, das war sicher das einschneidendste Ereignis in dieser Zeit. Was hast du dir denn gedacht, als du das gehört hast, dass die Behörde de facto aufgelöst werden soll und alle Mitarbeiter gekündigt?
Ja, einschneidend, glaube ich, ist eh schon das Schlagwort. Ja, es war sicherlich als erste Reaktion eine Art Ungläubigkeit und dann auch ein Schock natürlich da, weil es ist klar, dass wenn so ein großer Geldgeber so stark reduziert, dass das massive Auswirkungen haben wird auf die Menschen im globalen Süden. Ein bisschen auch ein bisschen Wut und Ärger, vielleicht sogar ein bisschen Frustration, weil man natürlich gedacht hat, hey, da wird jetzt auf dem Rücken derjenigen, die sie nicht wehren können und keine Möglichkeit haben, dagegen aufzutreten oder dagegen sich auszusprechen, wird Politik gemacht, ja. Und wahrscheinlich auch ein bisschen so eine Art Sorge, denn es sind natürlich die Vereinigten Staaten, die da jetzt reduzieren und das hat natürlich auch eine negative Vorbildwirkung und es wird wieder salonfähig sozusagen, dass man auf dem Rücken der Ärmsten politisches Kleingeld schlägt.
Mhm. USAID ist ein großer Geldgeber, du hast schon gesagt, der mit vielen internationalen Organisationen ja zusammenarbeitet und mit deren Hilfe eben auch Projekte umsetzt. Wie funktioniert das, so diese internationale Zusammenarbeit bei so großen Hilfsprojekten?
USAID ist da ähnlich gestrickt, sage ich mal, wie andere institutionelle Geldgeber. Es gibt sozusagen einen Teil des Budgets von USAID, welcher über zivilgesellschaftliche Organisationen abgewickelt wird. Ein anderer Teil geht direkt an die Staaten, mit denen man zusammenarbeitet. Und bei diesem zivilgesellschaftlichen Teil kommt es in den allermeisten Fällen zu Ausschreibungen, wo man dann Finanzierungsanträge stellen kann, sogenannte Calls of Proposals, wo man sich bewerben kann als Organisation und dann nach diversen Kriterien die Auswahl stattfindet und dann der Zuschlag kommt. Die Anforderungen sind ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um kurzfristige humanitäre Hilfe handelt oder um langfristige Entwicklungszusammenarbeitsprogramme. Und die Implementierung erfolgt in den allermeisten Fällen beim Roten Kreuz über die lokale Rotkreuzgesellschaft. Das Rote Kreuz gibt es in 191 Ländern global und die Implementierung erfolgt dann sozusagen durch diese Rotkreuzgesellschaft, die halt vor Ort sich am besten auskennt und dadurch auch am besten implementieren kann.
Das Rote Kreuz eben, wie du gesagt hast, macht eben auch, hat quasi auch gemeinsam mit USAID viele Projekte abgewickelt. Wie seid ihr da betroffen? Sind da aktuell auch Projekte gefährdet?
Ja, auch das Rote Kreuz ist betroffen. Bei so einem großen Geldgeber wie USAID gibt es keine große Organisation, die nicht betroffen ist. Bei uns ist es der Fall, hauptsächlich bei zwei Programmbereichen. Einerseits im Bereich Klimawandel und der andere Bereich ist der Bereich Gesundheit. Im Klimawandelbereich beispielsweise geht es um ein globales Programm, das in 23 Ländern weltweit implementiert wird. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man die ärmsten Bevölkerungsgruppen vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels schützt. durch unterschiedliche Maßnahmen. Einerseits durch klimasmarte Landwirtschaft, auf der anderen Seite durch Schutz vor Erosion und Überflutungen. Und dann ein ganz wesentlicher dritter Teil ist wirklich, so Frühwarnsysteme für Hitzewellen im städtischen Bereich zu entwickeln. Das ist natürlich ein Thema, das immer stärker kommt. Wir alle spüren das. Das ist eine ganz wesentliche Komponente dieses Programms. Und das ist ein Programm, das in 23 Ländern implementiert werden soll. Da kam es jetzt zu einem Stopp. Die Situation ist ein bisschen unklar noch, wie weit das fortgeführt werden kann. Es gibt das Ausnahmeklauseln, aber die sind wiederum sehr unscharf. Aber wir gehen davon aus, dass in Zukunft solche Programme einfach wesentlich weniger gefördert werden.
Das heißt, ihr seid jetzt noch in Verhandlungen und es ist noch ein bisschen unklar, ob das ganz abgedreht wird oder nicht implementiert wird. 23 Länder ist ein großes Programm natürlich. Ja. Und wie wir wissen, quasi sind Länder des globalen Südens von Klimawandel viel stärker nochmal betroffen als wir hier. Und natürlich auch viel weniger Möglichkeit, sich davor zu schützen.
Absolut.
Als ihr hier, ja. Und vielleicht noch das Zweite im Gesundheitsbereich, weil es gibt ja wirklich sehr viele Projekte im Gesundheitsbereich auch, die vor allem auch quasi Frauen zugutekommen. Und das muss man ja leider auch sagen, das ist eben eine der vulnerabelsten Gruppen quasi. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen erzählen, was für ein konkretes Projekt das
gerne,
ist?
Gerne. Dazu muss man sagen, dass USAID wahrscheinlich das Hauptportfolio war im Gesundheitsbereich. Da gibt es ganz große Programme, vor allem im Bereich HIV/AIDS, im Bereich Malaria-Prävention, im Bereich Immunisierungen. Also diese drei großen Bereiche waren wirklich, das sind so Flagships von USAID. Und die sind jetzt großteils gestoppt. Und da ist auch das Rote Kreuz betroffen. Also einerseits bei Immunisierungen. Wir haben bei der Mobilisierung, bei Polio oder Masernimpfung, Impfprogrammen weltweit mobilisiert, damit die Menschen sagen, auch sich impfen lassen gehen können. Einerseits, da gibt es sozusagen eine negative Auswirkungen, aber andererseits auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Epidemievorbeugung. Das Rote Kreuz hat 16 Millionen Freiwillige und Mitarbeiter weltweit und wir sind halt präsent in Dörfern und in Bezirken fast weltweit. Und das gibt uns sozusagen die Möglichkeit, sehr frühzeitig zu erkennen, wenn es zu Ausbrüchen von neuen Krankheiten kommt. Und eben dieses frühzeitige Erkennen von Ausbrüchen, auch die Prävention durch Hygieneprogramme, dass es überhaupt zu keinen Ausbrüchen kommt von Krankheiten, ist halt enorm wichtig. Und auch dieses Programm ist negativ beeinflusst. Also kann nicht in dem Ausmaß fortgesetzt werden, wie wir das alle erhofft haben.
Was heißt mittelfristig sozusagen für die Länder des globalen Südens, wenn sich die USA dann nicht mehr an der Finanzierung von entwicklungspolitischen Projekten beteiligt?
Ich glaube, dazu muss man sagen, dass einerseits das Bild jetzt noch nicht ganz klar ist. Es ist noch relativ unklar, was genau das bedeutet. Aber wir gehen davon aus, dass sagen, von Seiten der Vereinigten Staaten bedeutend weniger Entwicklungszusammenarbeit geleistet werden wird. Und was auch klar ist, dass es nicht nur die Vereinigten Staaten sind, sondern dass es eine Reihe von Ländern, wichtige Geldgeber und wichtige Partner in der Entwicklungszusammenarbeit sind, die derzeit ihre Entwicklungshilfegelder reduziert haben. Da ist Deutschland, Schweden, Großbritannien, die Niederlande. Also da gibt es sozusagen einen Trend und der hat zur Folge, dass die menschlichen Folgen für die Menschen im Süden einfach wirklich fatal sind. Zusätzlich zu einer enormen Destabilisierung der Länder im globalen Süden. Ich glaube, einfach nur kurz, um zu illustrieren, was USAID und die Rückgänge der Entwicklungshilfegelder aus den Vereinigten Staaten bedeuten. Dieses HIV-Programm von USAID, das HIV-AIDS-Unterstützungsprogramm, das hat dazu geführt, dass weltweit, vor allem im globalen Süden, 21 Millionen Menschen mit Medikamenten versorgt wurden gegen HIV/AIDS. Und ich glaube, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was das bedeutet, wenn 21 Millionen Menschen keinen Zugang mehr haben zu entsprechender Medikation. Und das Gleiche gilt im Malaria-Präventionsprogramm. Da wurden Millionen Menschen unterstützt, dass sie eben nicht Malaria bekommen. Durch einfache Mittel, durch imprägnierte Netze, aber auch durch Forschung für einen effizienteren Impfstoff gegen Malaria. Und das hat jetzt ein Ende oder wird zumindest massiv eingeschränkt. Also da gibt es massive Auswirkungen auf ganz viele Menschen.
Naja, und wohin das führen kann, sozusagen hat man ja gesehen jetzt bei unserer Covid-Pandemie, wie schnell sozusagen das zu einem mittlerweile etwas zu einer weltweiten Pandemie auch oder zu einem weltweiten Ausbruch sozusagen, der relevant Absolut. Ist auch für Länder des Nordens führen kann. Ich meine, das Budget quasi von USAID, wie du sagst, lag 2025, also ursprünglich, wissen wir jetzt noch nicht, wie sich's entwickelt, aber bei 28 Milliarden Dollar. Sozusagen habe ich jetzt mal recherchiert. Das ist natürlich in absoluten Zahlen sehr hoch. Quasi ist kein Wunder, dass die Auswirkungen groß sind, wie du sie geschildert hast. Aber damit man vielleicht solche Zahlen ein bisschen besser fassen kann, muss man sie, finde ich, immer in einen Rahmen eben auch setzen oder in Relation setzen. Zu den gesamten Staatsausgaben der USA für 2025 zum Beispiel. Und die sind budgetiert mit 11.341 Milliarden Dollar. Und wenn man sich das in Prozent anschaut, dann wird es nochmal deutlicher, dann ist eben das Budget von USAID USAID bei 0,25% des Gesamtbudgets. Also da relativiert sich sozusagen diese Zahl natürlich, diese unfassbar hohe Zahl auch gleich mal. Und vielleicht auch irgendwie die Militärausgaben, die liegen bei 8% des Budgets. Also es ist sozusagen auch noch einmal so ein bisschen ein Punkt. Also ähnlich wie bei uns sozusagen in der Größenordnung, noch ein bisschen geringer eigentlich sogar als die OECD-Länder im Gesamten oder auch in Österreich. Da liegt es bei 0,37, glaube ich, im letzten Jahr zumindest noch, also so in der Größenordnung. Aber wie du gesagt hast, auch einige sozusagen aus einigen nordischen Ländern, die jetzt auch reduziert haben, also außer diese quasi haben wir eigentlich nie dieses 0,7% Ziel erreicht. Und seit ein, zwei Jahren geht diese Quote weiter runter sogar noch. Und worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, sind eben diese politischen Auswirkungen, die das auch hat. Also es hat Auswirkungen auf die gesundheitliche, soziale Situation der einzelnen Menschen, aber auch auf die politische Dimension. Wie siehst du denn das aus der Perspektive einer Organisation, die ja in sehr vielen Teilen der Welt tätig ist und die im Krisen auch hautnah erlebt? Was macht das sozusagen mit den politischen Rahmenbedingungen und mit der Stabilität auch dieser Länder?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, es hat massive Auswirkungen, globale Auswirkungen. Aus meiner Perspektive ist es nämlich eine Kombination. Einerseits aus dieser steigenden Not. Die Notlagen gehen weltweit in die Höhe, das sehen wir ganz eindeutig. Und das Ganze ist kombiniert mit einem Rückgang, einem massiven Rückgang der Unterstützungsgelder. Und das führt neben den massiven menschlichen Folgen vor Ort zu einer enormen Destabilisierung dieser Länder im globalen Süden. Und das wiederum hat aus meiner Perspektive enorme Auswirkungen auf globaler Ebene. Es ist klar, ne? Also staatliche Institutionen, die diesen Ländern ohnehin schon schwach ausgeprägt waren, Institutionen, die halt für Ordnung, Sicherheit, Struktur sorgen sollten, die werden jetzt noch einmal geschwächt und das trägt ganz stark zu einer weiteren Destabilisierung bei. Auf einer menschlichen Ebene, wenn ich ganz, ganz kurz ausführen darf, weil das sind große Zahlen und es ist immer schwer zu empfinden oder zu verstehen, was das auf einer menschlichen Ebene bedeutet. Aber gerade aus Äthiopien, wo wir lange arbeiten schon und den Kontext, den ich recht gut kenne, wenn dort Menschen einfach wirklich nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Kinder behandeln zu lassen bei bestimmten Krankheiten. Wenn sie merken, dass die Lebensmittel reichen nicht aus, oder wenn sie auch merken, man kann sich keine Lebensgrundlage mehr aufbauen, weil immer wieder Wetterextremereignisse sozusagen die Ernte zunichte machen, dann verlieren die Menschen einfach die Perspektive. Und sie verlieren vor allem die Perspektive, dass ihre Kinder vielleicht einmal ein besseres Leben haben. Und das führt dazu, dass Menschen einfach dann gezwungen werden, ihr Land zu verlassen. Also es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Kontext, aus dem persönlichen Bekanntenkreis, aus Äthiopien, wo die Menschen tatsächlich sehr, sehr frustriert sind und keine Perspektive sehen.
Ja. Ja, furchtbar. Mir ist untergekommen auch ein Brief, quasi den, ich weiß nicht, 120, 140 Diplomaten des US-Außenministeriums Anfang März geschrieben haben an Außenminister Rubio. Und da haben sie gegen die Abschaffung von USAID protestiert und haben unter anderem damit argumentiert, quasi, dass wenn sich die USA zurückzieht, schafft das eben auch ein Machtvakuum, das China und Russland ausnützen könnten und werden. Sozusagen geopolitische Gründe da auch ins Treffen geführt. Das finde ich ist ganz ein relevanter Punkt natürlich auch. Also ist vielleicht nicht der primäre Punkt für uns, die wir in dem Bereich arbeiten, aber es ist ein relevanter Punkt, weil Russland und China ja schon seit Jahren versuchen, auch zum Beispiel in Afrika mehr Einfluss zu gewinnen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Merkst du das sozusagen auch?
Ich glaube, um das zu beantworten, man muss ein bisschen zurückgehen und sich anschauen, warum wurde USAID überhaupt gegründet? Und da war auf der einen Seite natürlich sozusagen das menschliche Leid. Natürlich wollte man sozusagen das menschliche Leid lindern. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, das hatte handfeste politische Gründe. Man wollte Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als Softpower-Tool haben, um Einfluss auszuüben, um Beziehungen aufzubauen bei strategisch wichtigen Partnerländern und um einfach so ins Gespräch zu kommen. Und das fällt jetzt weg und das überlässt natürlich auch ein gewisses Vakuum. Der zweite Hauptgrund oder der zweite Grund für die Gründung von USAID war auch natürlich ein wirtschaftlicher Grund, denn über die Entwicklungszusammenarbeit wurden die Länder mittelfristig in den Weltmarkt integriert und da hat man als USA, aber auch andere exportorientierte Länder ein großes Interesse daran. Jedes Jahr, alle zwei Jahre fällt ein Land oder ist bis dato ein Land aus dieser Liste der unterstützten Länder von USAID rausgefallen, weil sie dann Handel betrieben haben und nicht mehr so eine Entwicklungshilfe notwendig war. Und das fällt weg. Also es gibt so handfeste wirtschaftspolitische und politische Gründe, neben den natürlich ganz notwendigen humanitären Gründen, wo man Entwicklungshilfe leisten.
Ja, das schließt sich der Kreis wieder zur Einleitung quasi auch. Auch Kreisky hat das damals so gesehen, nämlich durchaus auch aus Eigeninteresse, nicht? Wirtschaft, aber eben auch Stabilität zu unterstützen. Wir diskutieren das im Dachverband eben auch immer wieder, quasi, dass gerade auch ein kleines Land wie Österreich oder für ein kleines Land wie Österreich Stabilität in den Nachbarregionen ja zentral ist. Und muss man sagen, es klingt weit weg, aber Afrika ist unser Nachbarkontinent. Und Stabilität heißt eben auch Krisen entgegenwirken. Angesichts der Lage müsste eigentlich die Entwicklungszusammenarbeit eher gestärkt werden und damit einhergehend natürlich auch die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Ländern des Südens. Steht übrigens ja auch im Risikobild des Verteidigungsministeriums drinnen im aktuellen. So, und jetzt haben wir eine neue Regierung. Was sind denn deine Erwartungen und deine Hoffnungen für die österreichische Außenpolitik?
Ich glaube, es geht in genau diese Richtung. Ich würde mir wünschen, und meine Hoffnung wäre, dass Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe mehr als es bisher war in das Zentrum der österreichischen Außenpolitik kommt. Ganz einfach aus den Gründen, es gibt, wenn man sich die geopolitische Lage anschaut, einfach zahlreiche Krisen. Und durch diese stabilisierende Wirkung von EZA und humanitäre Hilfe kann EZA einfach einen wesentlichen Beitrag eben zur Stabilisierung leisten. Und das will man nicht aus der Hand geben. Ja, man will im Gegenteil, man will sozusagen da mehr davon. Ja. Abseits der vorher angesprochenen Argumente der Softpower. Ja. Man will strategische Partnerschaften aufbauen. Ja. Und man will auch sozusagen seine Wirtschaft fördern. Gerade als exportorientiertes Österreich hat man ein großes Interesse daran, sozusagen diese Länder heranzuführen. Also ich glaube, das sind drei Hauptgründe, warum ich mir erhoffe, dass EZA und humanitäre Hilfe neben den humanitären Gründen ins Zentrum der österreichischen Außenpolitik kommen wird.
Es gibt, glaube ich, viele gute Gründe dafür, ja. Und vielleicht da auch nochmal, ich meine, jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, wo Sparpaket und wo knappe Budgets vorhanden sind, aber auch um da die Dimension nochmal zu zeigen, in Österreich hat eben der gesamte Bereich Äußeres, und das ist nicht nur die EZA ganz und gar nicht sozusagen auch, aber macht 0,5% des Gesamtbudgets aus. Das heißt, das ist auch vielleicht noch einmal, ja, es zeigt sozusagen eben auch durchaus den Stellenwert, den es jetzt gehabt hat, ja. Ja, und wie du gesagt hast, in diesen politisch unsicheren Zeiten, wo eben auch so langjährige Allianzen wackeln, wie wir jetzt sehen, quasi mit den USA, wo neue Partnerschaften entstehen, neue Player auch quasi, klar, gerade da wäre es wahrscheinlich wirklich auch sinnvoll für Österreich, aber auch für die EU natürlich, sich als ein verlässlicher Partner halt eben auch zu präsentieren, der bereit ist zu einer Dialog und Kooperation auf Augenhöhe. Und wir stellen als VEDC auch im Zuge sozusagen unserer Arbeit immer wieder auch fest, dass Österreich ein wirklich gutes Standing hat, nämlich auch, vor allem auch auf dem afrikanischen Kontinent, weil wir eben kaum sozusagen koloniale Vergangenheit haben, weil wir ein neutraler Staat sind und weil diese aktive Nord-Süd-Politik Kreiskis immer noch nachwirkt in vielen Staaten. Das heißt, da ließe sich einiges draus machen, glaube ich. Mal schauen, ob sozusagen auch die Chance auch gesehen wird und aufgegriffen wird. Danke dir für das Gespräch, Walter, und auch für diese anschaulichen Beispiele aus der Praxis. Ich glaube, das wird noch länger ein Thema für uns bleiben.
Es wird definitiv länger ein Thema bleiben. Ja. Und ja, ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit und auf weitere angeregte Diskussionen.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Das war ein Blickwechsel zum Thema Entwicklungspolitik als einem Teil der Außenpolitik. Eine Softpower, die man eben nicht unterschätzen sollte und die auch im Interesse der Länder ist, die im vermeintlich sicheren, stabilen, nördlichen Teil der Welt angesiedelt sind. Ich hoffe, es war ein interessantes Gespräch für Sie und Sie sind beim nächsten Blickwechsel wieder dabei. Bis dorthin, alles Gute.